Also meine persönliche Strategie ist ganz stabil, völlig passiv ETFs kaufen, ja, weil ich weiß, dass das langfristig funktioniert und richtig sein wird. Und natürlich gucke ich da, wie kann ich die Gebühren minimieren, wie kann ich die Steuern minimieren und sowas. Das mache ich, das funktioniert, aber es ist extrem langweilig. So, und das mache ich, sagen wir mal, mit 90% des Geldes. Und mit 10% will ich aktiv sein. Das irgendwie auch einsetzen, wo ich das Gefühl habe, dass ich es beeinflussen kann und wo ich dann mithelfen kann, beizutragen zu einem Erfolg.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von El Dinero. Mein Name ist Dani Kort und am anderen Ende der Leitung ist natürlich wieder Albert Warnecke. Moin Albert, grüß dich.
Ja, hallo Daniel.
Ja, wir haben heute ein Thema, was wir tatsächlich in 7 Jahren noch nie in unseren Podcasts besprochen haben, nämlich das Thema Angel Investing. Dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, den du schon lange kennst. Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja genau, ja, auf dem FinCamp, was ja war, war auch der Ed Freifogel, ein uralter Arbeitskollege von mir. Also wir beide haben ja in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts beide bei Yahoo Deutschland eben gearbeitet und sind da in Kontakt geblieben. Ed hat nach Yahoo eine Firma gegründet, dann verkauft, jetzt hat er eine zweite gegründet, die noch läuft und er ist seit über 10 Jahren als Angel Investor tätig und da haben wir ihn darauf angesprochen, ob er nicht mal Lust hat, zu uns in den Podcast zu kommen, dass wir mal einen leibhaftigen, ja, Business Angel hier dann haben und bin ich mal ganz gespannt, was Ed uns eben zu erzählen weiß und auch natürlich für mich besonders interessant, um welche Summen es überhaupt geht, ob das für uns Normalsterbliche überhaupt erreichbar ist oder ob man erst eine Firma verkauft haben muss, um dann, ja, Engel zu werden.
Genau, dann würde ich sagen, genug der Vorrede, gehen wir gleich rein ins Interview mit Ed. Auf geht's. Unsere Leitung geht heute nach Thüringen zu Ed Freifogel. Mit ihm wollen wir heute über Angel Investing und Investieren in Startups sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen bei El Dinero, Ed.
Vielen Dank. Freue mich sehr, dabei zu sein. Ich höre fleißig zu, schon seit 5 Jahren. Albert und ich, wir kennen uns schon lange, haben vor 20 Jahren zusammengearbeitet und bin sehr froh, dass ich jetzt mal dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns auch, weil das Thema haben wir tatsächlich im Podcast noch nie besprochen, weder bei El Dinero noch bei der Finanz, wie sie rockt. Lass uns mal mit einer Frage anfangen, warum du als Amerikaner so gut Deutsch sprichst.
Naja, ich bin eigentlich auch deutsch. Also meine Mutter kommt aus Deutschland, mein Vater aus Amerika. Ich bin hauptsächlich in Amerika aufgewachsen, bin dann immer wieder hin und her gegangen zwischen Deutschland und Amerika und von daher, ja, also auf Deutsch habe ich natürlich einen amerikanischen Akzent, aber ich glaube, es geht, oder?
Absolut, absolut. Und das macht dich ja dann auch wieder sympathisch mit dem Dialekt. Du hast eben schon gesagt, Albert kennst du schon sehr lange. Wo habt ihr euch denn kennengelernt?
Genau, Albert, willst du was sozusagen?
Ja, Ed und ich kennen uns ja schon seit, die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, Ed. Hä? Damals gab es diese kleine Firma namens Yahoo, bei der wir beide angefangen haben.
Ja, Albert, bald werden es schon 25 Jahre her sein, seitdem wir zusammengearbeitet haben. Damals in München, bei Yahoo war das natürlich und das war meine erste Arbeitsstelle. Da ging es auch los, natürlich mit Internet, auch da, wo ich jetzt auch noch arbeite. Und so fing alles an.
Das heißt, du bist beruflich Programmierer oder hast du da einen anderen Hintergrund?
Damals bei Yahoo war ich Programmierer. Ich habe dann ziemlich schnell erkannt, dass es viele Leute gibt, die deutlich besser programmieren können als ich und bin dann eher so Richtung Produktmanager oder auch dann auch Firmengründer geworden. Also nachdem ich bei Yahoo war, bin ich dann zurück zur Uni gegangen, habe ein MBA gemacht in Amerika. Da habe ich überlegt, was ich noch machen wollte. Und eigentlich habe ich gedacht, das hat mir doch ganz gut gefallen bei Yahoo, vor allem als es ganz klein war. Und auch in Europa zu leben hat mir sehr gefallen. Dann habe ich gedacht, wo kann ich in Europa ein Startup finden, wo ich mitmachen kann? Das war 2003. Damals war die Szene in Deutschland noch recht überschaubar. Ich bin stattdessen nach London gegangen und habe da auch eine Firma dann gegründet. Habe lange gesucht nach einem Startup, wo ich Fuß fassen könnte, habe nichts Passendes gefunden und habe dann am Ende eine eigene Firma gegründet, zusammen mit einem anderen Ex-Yahoo-Kollegen. Diese Firma haben wir dann 10 Jahre lang betrieben. ist ein bisschen merkwürdig. Man denkt immer, entweder bei einem Startup, entweder geht die Firma schnell pleite nach ein, zwei Jahren. Hm. Oder auch natürlich wird das ein Riesenerfolg oder dann von Google für 100 Millionen aufgekauft oder sowas. Aber in unserem Fall passierte das nicht. Wir waren genau durch die Mitte. Eine erfolgreiche Firma, also mit Kunden, mit Umsatz, mit Gewinn. Und das haben wir dann 10 Jahre lang gemacht, von London aus. Das war eine Immobilien-Suchmaschine. Auch im deutschsprachigen Raum waren wir tätig. Mhm. Aber am Ende haben wir es dann doch verkauft an einen Konkurrenten. Das war 2015. Und dadurch habe ich da, also durch diese Zeit, habe ich extrem viel gelernt natürlich. Also was es heißt, eine eigene Firma zu gründen, welche Herausforderungen man da ausgesetzt wird und was man da alles machen muss. Ja, und so fing das dann auch mit Angel Investing an. Nachdem die Firma ziemlich erfolgreich lief und Gewinn abgeworfen hat, stellte sich dann die Frage, ja, was mache ich dann mit diesem Geld? Und in England war das damals so und ist jetzt auch noch so, man bekommt sehr gute Steuervorteile, wenn man in Startups investiert. Mhm. Das ist auch der Grund, warum es jetzt in den letzten 10 oder 15 Jahren so viele Startups in London gibt. Und auch, weil meine Firma Erfolg hatte und das ein bisschen bekannt geworden ist, dann kamen immer wieder Leute auf mich zu, die dann Ratschläge suchten oder Tipps suchen. Und dann, natürlich habe ich da gerne geholfen, aber irgendwann wird das zu viel. Und man denkt sich, naja, ich kann nicht so viel Zeit hier investieren, ohne dass ich da irgendwie profitiere. Und dann nach und nach haben dann auch ein paar Leute gefragt, ob ich nicht da auch investieren möchte, als die ihre erste Finanzierungsrunden gestartet haben. Mhm. Und so fing es an. Dann habe ich da ein paar Mal mitgemacht und nach ist das immer mehr geworden. Also mittlerweile mache ich das seit 12 Jahren oder so. Mhm. Ja.
Jetzt ist ja das Thema Angel Investing oder Investieren in Startups über die Jahre immer größer geworden. Wir haben ja hier in Deutschland auch die Sendung Die Höhle der Löwen. Was würdest du sagen, was war denn so der Punkt, der dazu geführt hat, dass das Thema so groß geworden ist in den letzten Jahren?
Naja, also sicherlich liegt es auch daran, dass die Wirtschaft extrem gut läuft. Also immer mehr Leute haben mehr Geld und das einfach auf dem Bankkonto liegen zu lassen und 0,000 zu verdienen, bringt auch nicht so viel. Nee. Und da suchen die Leute immer nach Alternativen. Dabei würde ich sagen, also das, was man da im Fernsehen sieht, also diese Sendung gibt's in Deutschland, wie auch natürlich auch in anderen Ländern, das ist eher Unterhaltung und hat nichts mit oder wenig mit Investieren zu tun.
Okay.
Also ich würde es auch so betrachten. Also ich würde meine Investmentstrategie jetzt nicht nach irgendeiner Fernsehsendung ausrichten.
Aber hast du denn jetzt noch eine weitere Firma gegründet, mit der du dann jetzt am Markt bist?
Ja, genau. Damals, als wir die Firma verkauft haben, also wie gesagt, meine Firma in London, das lief 10 Jahre lang und wir haben die letzten paar Jahre haben wir ein paar verschiedene Experimente gestartet, auch um neue Produkte und sowas rauszubringen. Und als wir die Firma dann verkauften, der Käufer wollte einige diese Experimente nicht haben und ich und ein ehemaligen Kollegen, wir haben dann eins davon übernommen und das dann als eigenständige Firma gestartet, ist eine technische Dienstleistung für im Location-Based Services Bereich. Ist ein Nischenprodukt, aber das betreiben wir jetzt seit 5 Jahren als deutsche GmbH jetzt. Also ursprünglich war das in England, aber dann haben wir die Firma nach Deutschland gebracht. Und auch die Firma läuft ganz gut, wobei das sollte man eher so als Lifestyle-Firma betrachten. Das würde ich jetzt nicht als Startup betrachten, sondern wir sind zu zweit, wir machen das, es läuft gut, es macht Gewinn und so, aber das wird nie irgendwie jetzt Facebook werden oder sowas.
Okay. Worum geht's denn da konkret? Location-based, was steckt dahinter?
Also das, was wir ganz genau machen, ist Geocoding. Mhm. Für die es nicht kennen, was die allermeisten sein dürften. Man hat Geokoordinaten Also Längengrad, Breitengrad, meistens aus so einem GPS-Sender. Man will das dann in Adressdaten umwandeln. Also wo genau befinden sich diese Koordinaten? Mhm. Hört sich sehr banal an, aber das wird immer häufiger gebraucht, vor allem weil es gibt immer mehr Geräte, die dann wissen können, also auf dem Handy oder was auch immer, wo befindet sich dieses Gerät. Dann will man Software haben, das dann mit dieser Information arbeiten kann und ein Baustein davon ist Geocoding.
Okay, und die Firma heißt OpenCage, ne?
Die Firma heißt OpenCage, das ist eine Anspielung auf meinen Namen. Also mit Nachname heiße ich Freivogel und wieder freier Vogel und dann OpenCage, ja.
Okay, Albert, dann würde ich sagen, ich übergebe an dich und dann gehen wir mal ins Detail rein.
Ja, wunderbar, genau. Also die ersten Sachen hatten wir ja schon alle besprochen. Die Sache ist ja eben, wenn man jetzt Angel ist, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, wie siehst du eigentlich da deine Rolle? Es gibt ja da eine ganze Menge Möglichkeiten. Also entweder du gibst einfach Geld und willst nachher mehr Geld wiederhaben oder siehst du dich eben auch als den erfahrenen, wie soll ich sagen, Elder Statesman, der den jungen Hüpfern da mal zeigt, wo es lang geht oder ins Steuer greift und in der Krise eben saniert sozusagen, eben der Mann, auf dessen Schultern letztendlich dann alles lastet, wenn diese Gründer doch mal wieder Bockmist bauen. Oder eben diese andere Geschichte, du gibst Geld und willst dann irgendwann nach 5, 7, 10 Jahren mehr Geld zurückhaben. Wie ordnest du dich in diesem Spektrum ein, beziehungsweise daran gleich anschließend die Frage, wie sehen die Gründer das und wie sehen das Angels? Also könnte es sozusagen sein, dass die jungen Gründer oder überhaupt die Gründer ganz gerne einen Geldgeber hätten oder weniger gerne einen, der ihnen erklärt, wie sie sozusagen ihr Business zu bewältigen haben und die Angels ganz gerne auch mal zeigen, wo der Hammer hängt, weil sie geben ja das Geld, also dürfen sie auch mitbestimmen.
Wow, okay, Albert, viele Fragen da.
Ja, klar, du kennst dich aus.
Erstens sollten wir vielleicht, möchte ich erstmal klarstellen, ich kann jetzt nur schildern, was ich mache. Ja, also ich bin nicht hier, um irgendjemand zu überzeugen, wie sie es zu tun haben. Also es gibt viele unterschiedliche Strategien, genau wie in jeder andere Anlageklasse. Ich investiere mein eigenes Geld. Auch da gibt es Unterschiede. Also manche Leute haben Fonds. Ja, und sind dann sozusagen Institutional Investor. Also das heißt, sie investieren nicht ihr eigenes Geld, sondern das Geld von anderen. Und das macht einen ganz großen Unterschied. Aber da ich mein eigenes Geld investiere, kann ich machen, was ich will. Ich verfolge eigentlich zwei Strategien da. Also erstens, manchmal investiere ich einfach in Firmengründer, wo ich weiß, dass sie gut sind. Also meistens sind das dann Leuten, die ich schon lange kenne, also teilweise auch ehemalige Arbeitskollegen und sowas, wo ich ganz genau, vielleicht kenne ich die genaue Branche nicht oder sowas, wo sie jetzt machen, aber es ist letztendlich eine Wette auf dieser Gründer.
Ja, okay, People Business. Ja.
Also genau, also nehmen wir an, Albert, ich kenne dich schon seit 25 Jahren, ich sehe, du hast Erfolg als Finanzvisier, du würdest sagen, okay, ich habe eine Idee für ein neues Produkt in diesem Bereich, ich kenne mich da aus, das sind meine Partner und das ist der Grund, warum die gut sind. Da würde ich mir vielleicht überlegen, okay, ich vertraue Albert, ich weiß, dass er gut ist, das ist eine Wette, okay, die ich machen möchte. Und ansonsten investiere ich in Firmen aus meiner Branche, wo ich das Problem verstehe, dass sie lösen wollen oder wo ich auch glaube, dass mein Wissen und meine Kontakte von Vorteil sein können. Mhm. Ja. So, und je nachdem ist die Strategie dann ein bisschen unterschiedlich. Also wenn ich einfach sage, das ist eine Wette jetzt auf den Gründern, Da muss ich auch akzeptieren, die werden jetzt das machen, was sie für richtig halten. Aber ich bin der Passagier, ja. Also die fahren das Auto und ich sitze hinten drin. Und natürlich kann ich sagen, ja, lass uns nach rechts oder nach links. Aber letztendlich bin ich der Passagier. Ich muss aber auch sagen, die Investitionen, die ich mache, das ist nicht Unmengen an Geld. Ja, also das sind meistens vielleicht 10.000, 20.000 Euro. Also ich habe da vielleicht 1-2% der Firma und es gibt auch andere Investoren. Da habe ich nicht die Möglichkeit zu bestimmen.
Okay.
Ja, sondern natürlich kann ich meinen Rat abgeben. Und ich muss auch sagen, das ist auch eine Sache, das wichtig ist bei der Beurteilung. Also die Entscheidung, ob ich da mitmache oder nicht, ist nicht, ob die Gründer immer alles machen werden, wie ich es machen würde, sondern sind die überhaupt offen okay. für Ratschläge? Sei es von mir oder auch von anderen. Und man muss sagen, das ist so eine Grauzone, weil um Firmengründer zu werden, muss man schon ein bisschen
spüren. Ja gut, ohne eine Portion ja. Größenwahn geht gar nichts, das ist klar.
Ja, also ein Firmengründer muss stur sein, ansonsten würde er nie auf diese Reise losgehen. Ja, also er muss, das sind die erfolgreichen Firmengründer, sind Leute, die sagen, ich erkenne ein Problem und ich habe eine Lösung für dieses Problem. Ja, und ich möchte diese Lösung entwickeln und mich durchsetzen. Und man will schon als Investor jemanden finden, der nicht aufgeben wird und nicht jede Woche eine neue Strategie verfolgen wird. Das wird es auch nicht sein. Andererseits, es ist klar, es wird immer wieder Rückschläge geben und man will einen Gründer finden, der auch offen ist für Vorschläge oder Ratschläge oder der auch profitieren kann von den Erfahrungen, die Investoren mitbringen. Aber grundsätzlich ist es so, man sollte klar sein als Angel-Investor, vor allem bei solchen kleinen Summen oder solche kleine Firmenprozente, ich kann nicht das Sagen haben. Ja, also ich mache die Entscheidung, gehe ich hier mit auf dieser Reise oder nicht? Und danach, das ist die Grundentscheidung.
Verstehe. Ja gut, das ist natürlich dann schon mal die erste Erkenntnis, die ich jetzt hier rausnehme, ist, dass 10 oder 20.000 Euro eben kleine Summen sind. Da sind wir dann schon meilenweit entfernt vom 25 Euro ETF-Sparplan letztendlich. Und wir hatten es ja im Vorgespräch, Ed, da braucht man trotzdem ja eine ganze Menge Firmen sozusagen, in die man investiert, wenn du ja sagst, dass man auf die Reise geht und nur bedingt ja heraus vorher weiß, wo es dann hingeht, weil wir hatten das ja angesprochen, wir mal nehmen das hier gerade ja mit Squadcast auf und da bist du ja auch dran beteiligt an Squadcast, das heißt, wie viele Firmen umfasst denn so dein Portfolio, bist du in 5, 15 oder 50 Firmen investiert?
Ja, insgesamt, wie gesagt, ich mache das schon seit 12 Jahren oder so, ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei 20 oder so, oder vielleicht 22. Also manche haben wieder zugemacht. Es gab auch andere Firmen, wo ich schon einen Exit erzielen könnte. Aber es ist klar, Angel Investing sollte man nur machen mit Geld, das man übrig hat. Also man sollte davon ausgehen, dass dieses Geld verloren geht. Es ist absolut nicht das Gleiche, wie jetzt Aktien von Deutsche Telekom oder sowas zu kaufen, wo wenn der Kurs einbricht oder so, dann kann man trotzdem immer noch verkaufen, also vielleicht mit Verlust, aber man hat die Möglichkeit auszusteigen. Also bei Angel Investing hat man selten die Möglichkeit auszusteigen, man muss extrem viel Geduld mitbringen, man hat, wenn man es richtig gemacht hat, hat man die Möglichkeit hoffentlich ein bisschen die Situation zu beeinflussen, aber auch nur ein bisschen. Es kann teuer werden, ja, also man sollte das sollte man nur unternehmen, wenn man schon alles andere finanziell abgedeckt hat, das ist klar.
Warum macht man es dann überhaupt, Ed? Wenn du sagst, man weiß nicht, wo es hingeht und es kann teuer werden, was ist denn dann sozusagen der Grund, überhaupt Angel zu werden? Oder für dich persönlich jetzt ganz konkret?
Oh, okay, ja klar. Man sollte nicht nur die dunkle Seite sehen. Also es kann absolut gut gehen und man kann damit viel Geld verdienen. Das ist klar. Es gibt ein paar Gründe. Also erstens finanziell, es kann gut gehen. Zweitens, man hat die Möglichkeit, das Ganze zu beeinflussen. Vor allem, wenn man ganz früh einsteigt. Also das kann ich, wenn ich jetzt, wie erwähnt, Aktien von Deutsche Telekom kaufe, da habe ich überhaupt keine Möglichkeit, das in irgendeiner Form zu beeinflussen. Ich kann nur zuschauen. Es ist interessant, also ich lerne auch dazu, auch Erkenntnisse aus meiner Branche, die mir dann auch für meine Firma helfen. Ich muss auch sagen, es macht auch schon ein bisschen Spaß oder wenn es Erfolge gibt, wenn man sein Wissen weitergeben kann, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich jetzt irgendeine Aktie kaufe und es um 10% steigt und ich sage, ne, da kann ich auch sagen, ja, gut gemacht, aber eigentlich habe ich nichts gemacht. Ja, also ich habe nur die richtige Wette abgeschlossen. Also Angel Investing ist genau das Gegenteil von passives Investing, was ich sonst auch extrem viel mache. Also meine persönliche Strategie ist ganz stabil, völlig passiv ETFs kaufen, ja, weil ich weiß, dass das langfristig funktioniert und richtig sein wird. Und natürlich gucke ich da, wie kann ich die Gebühren minimieren, wie kann ich die Steuern minimieren und sowas. Das mache ich, das funktioniert, aber es ist extrem langweilig. Ja.
Das ist so. Meine Rede, Ed.
Ja, nur so. Und das mache ich, sagen wir mal, mit 90% des Geldes. Ja. Und mit 10% will ich aktiv sein. Und das irgendwie auch einsetzen, wo ich das Gefühl habe, dass ich es beeinflussen kann und wo ich dann mithelfen kann, beizutragen zu einem Erfolg.
Mhm. Ja, das heißt, es ist dann für dich tatsächlich nur eine risikoreiche Beimischung und ist auch tatsächlich dann nicht so arbeitsaufwendig, wie es auf den ersten Blick erscheint.
Das muss nicht sehr arbeitsaufwendig sein. Das hängt von der persönlichen Strategie ab. Wenn man will, kann man da extrem viel machen. Wenn man will, muss man da nicht viel machen. Das hängt davon ab, wie man investiert und mit wem. Und also ich kenne Inter-Investoren, die extrem aktiv sind, auch erstmal bei der Akquise, also sind ständig unterwegs und versuchen, Leute kennenzulernen oder sowas. Meine Strategie ist eine andere. Also wenn, wie gesagt, ich investiere nur mein eigenes Geld, ich stehe unter keinen Druck. Ich habe kein Geld, das irgendwie unbedingt ausgegeben werden muss, sondern ich kann mir da in Ruhe Sachen anschauen und nur wo es wirklich passt, steige ich dann ein. Und meistens ist es extrem früh, also in der Phase, wo die Firma vielleicht aus 2, 3 Gründern besteht und eine Idee oder vielleicht erstmal ein Prototyp oder sowas. Und manchmal kann ich da helfen, manchmal nicht so sehr. Aber manchmal ist die Hilfe, die ich leiste, auch gar nicht so zeitaufwendig. Also zum Beispiel, wenn ich andere Investoren finde oder wenn ich Kontakte herstelle oder sowas, gerade aus meiner Branche oder sowas, das kostet nicht viel Zeit, kann aber viel wert sein. Und mal als ganz, ganz frühen Angel muss man auch sagen, wenn die Firma Erfolg hat und es dann weitere Finanzierungsrunden gibt oder die Firma einfach wächst und Kunden gewinnt und sowas, da kommt dann eine Phase, wo ich sehr wenig zu tun habe. Ja.
Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, du brauchst ja tatsächlich, wenn du da Geld investieren willst, auch ein Netzwerk, wo du dann auf solche Startups aufmerksam gemacht wird. Jetzt gibt es ja natürlich auch Crowdfunding-Plattformen, jetzt wie Companisto oder so. Wie machst du das? Investierst du auch über so eine Crowdfunding-Plattform oder läuft es tatsächlich fast ausschließlich über dein Netzwerk?
Das läuft hundertprozentig ausschließlich über mein Netzwerk, aber auch, weil ich eher in so B2B-Sachen investiere. Wie sagt man das auf Deutsch? Also Firmenkunden, also Firmen, die an anderen Firmen verkaufen und nicht, ich glaube, so Crowdfunding. Ich weiß nicht, ich bin da sehr skeptisch, weil es ist nicht schwer, als Firma mit einer guten Idee, ist es nicht wirklich schwer, Investoren zu finden. Mhm. Ja, und dann wäre für mich immer die Frage da, warum schafft es diese Firma nicht, so Investoren zu finden? Warum müssen die auf so ein Crowdfunding gehen, wo die Konditionen wirklich nicht so optimal sind für die Investoren? Zumindest die ich kenne. Also ich kenne natürlich nicht alle Plattformen und vielleicht hat sich das geändert mit der Zeit, aber weiß ich nicht. Das sehe ich ein bisschen skeptisch. Wo es vielleicht Sinn machen könnte, wäre eine Firma, die Privatkunden hat und die machen das, die Privatkunden mögen das Produkt und wollen gerne investieren und das vielleicht könnte man das so als Marketing sehen. Ja, oder auch als Möglichkeit für die Kunden da mit einzusteigen. Dann könnte das Sinn machen. Aber für mich ist es nicht das, was ich mache.
Ja, ich sehe da nämlich auch das Problem, du zahlst da, ich glaube, 250 Euro pro Projekt, also pro Startup. Und da brauchst du natürlich auch ein bisschen mehr Geld, um da zu streuen. Und die Ausfallrate ist natürlich da auch sehr hoch. Vor 2 Jahren hatte ich den Chef von dem Startup-Inkubator von Axel Springer, ACX, zu Gast in meinem Podcast. Und der hat gesagt, die haben ja diverse Startups und viele gehen pleite. Aber einer, der dann kommt, das ist dann so ein Einhorn und der finanziert alle anderen mit. Ist es bei dir ähnlich?
Ja, also in mancher Hinsicht ja, wobei das nicht wirklich meine Strategie ist. Also bis jetzt hatte ich ein paar, die pleite gegangen sind. Ich habe auch einige Erfolge, die extrem gut liefen. Aber eine Sache sollte man wissen, man braucht als Angel Investor extrem viel Geduld. Und ich habe jetzt auch einige Investitionen, die bis jetzt sehr gut liefen. Also das heißt, die Firmen sind gewachsen, die Firmen haben Umsatz, die haben weitere Finanzierungsrunden und sowas. Nur ich hatte bis jetzt noch nicht die Möglichkeit, meine Anteile zu verkaufen. Ja, also das heißt, ich kann das natürlich als Erfolg betrachten, aber letztendlich habe ich das Geld noch nicht. Ich habe einige da bei späteren Finanzierungsrunden auf Papier habe ich jetzt schon das Hundertfache verdient. Nur
das Hundertfache.
Ja, also das ist natürlich extrem. Das ist nur extrem. Das ist Best-Case-Szenario. Aber nur auf Papier. Ja, also es ist nicht, dass ich mir jetzt damit irgendwie ein neues Auto kaufen könnte oder sowas. Also, aber ich, wie gesagt, man muss Geduld haben und ich bin da geduldig und ich denke, eines Tages werde ich schon Gewinne mitnehmen können. Allerdings ist das natürlich immer ein Risiko. Also natürlich kann auch mal Covid auftauchen oder es gibt mal wieder Krieg in Europa oder was auch immer und somit kann das wieder verblasen. Aber derzeit habe ich einige, die auf Papier so gut aussehen, ja.
Aber was heißt denn Geduld? Sind es jetzt 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre? Wie lange muss man da warten?
Ich glaube, also es heißt grundsätzlich sagt man immer, 5 bis 7 Jahre braucht man. Mhm. Aber das hängt vom Fall zu Fall ab. Also so pauschal kann man das sagen. Meistens, also wenn die Firma schlecht läuft, weiß man das eher schnell. Ja, also nach 2, 3 Jahren. Vor allem die Firmen, wo ich investierte, also nehmen wir an, die machen eine Finanzierungsrunde vielleicht von, keine Ahnung, 250.000 Euro, 500.000 Euro. Das sind 2, 3 Gründer. Also das Geld ist dann nach 2, 3 Jahren aufgebraucht. Ja. Wenn die es nicht geschafft haben, Kunden zu gewinnen oder weitere Investoren zu überzeugen, dann ist die Geschichte aus. Aber umgekehrt, also wenn die doch Erfolg hatten, das kann lange dauern, je nachdem. Also je nachdem, wie die Firma läuft, aber auch je nachdem, was die Gründer wollen.
Ja, aber trackst du tatsächlich auch deine Erfolgsbilanz? Das heißt, machst du dann irgendwann mal eine Abrechnung, um zu gucken, ob die Rendite überhaupt noch stimmt und ein Gleichgewicht zum Aufwand dann hat? Also hast du da eine bestimmte Rendite über die letzten 12 Jahre bekommen oder läuft das alles noch?
Nein, mache ich nicht. Ist auch nicht wirklich so einfach, denn wer kann sagen, wie viel eine Firma heute heute gerade wert ist? Das kann man eigentlich nur sagen, wenn entweder es gibt eine neue Finanzierungsrunde, wo neue Investoren bereit sind, Aktien zu kaufen, oder die Firma wird verkauft. Weil ansonsten ist das nur eine grobe Schätzung. Nein, also ich mache das nicht. Es ist nicht, dass ich da abends ausrechne, genau was die Rendite ist oder sowas. So, das macht wenig Sinn.
Okay, ja, ist ja aber auch eine wichtige Aussage, weil gerade bei den Aktionären ist es ja so, da wird ja häufig geguckt, wie ist jetzt der momentane Stand der Rendite, wie hat sich das Ganze über die Jahre entwickelt. Das funktioniert ja dann so bei dir nicht, gerade auch aufgrund der Langfristigkeit.
Ja, aber wenn ich da was sagen darf, ich frage mich auch, ob das bei den mit so Aktien auch Sinn macht. Ich meine, natürlich kann ich jeden Abend da sitzen und nachrechnen, aber lohnt sich dieser Aufwand überhaupt? Also deswegen mache ich auch völlig passiv sonst bei meiner anderen Investition.
Ja, ich bin ja schon bei dir, aber generell muss man ja sagen, das muss sich am Ende ja auch lohnen. Ne? Also wenn ich keine Rendite jetzt erwirtschafte mit meinen Aktien-ETFs oder mit meinen Startup-Investments, dann war das ja alles für die Katz. Also wenn ich da nur Verluste habe und das muss ich ja dann auch tracken.
Das stimmt, ja.
Was hast du denn jetzt für Pläne für die Zukunft? Wirst du jetzt noch weiter investieren oder lässt du das jetzt einfach mal laufen mit deinen ganzen Investments, die du da getätigt hast?
Oh, ich mache das schon weiter, aber wie gesagt, ohne jetzt unter Druck zu stehen. Also es ist nicht so, dass ich sage, okay, im Q3 muss ich unbedingt 2 Startups finden oder sowas, sondern ich mache meine Sache, ich bin sehr aktiv in meiner Branche und wenn dann Möglichkeiten auf mich zukommen, dann schaue ich mir das an und wenn es Sinn macht, steige ich da ein. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt unbedingt irgendwie nächste Woche irgendwie was investieren muss. Wenn man schon ein bisschen länger aktiv ist und öffentlich auftretet und so, da kommen schon viele Möglichkeiten auf einem zu. Es ist eher das Problem, die falschen Möglichkeiten kommen. Also das heißt Sachen, wo ich nie im Leben investieren würde, einfach weil ich mich da überhaupt nicht auskenne. Also ich bin ich möchte wirklich nur Sachen aus meiner Branche, wo ich mich auskenne. Oder auch halt von Leuten, die ich eh schon lange kenne und wo ich dann die Wette auf diesen Leute mache. Also was eigentlich nie vorkommt, ist, dass jemand mich einfach auf LinkedIn anschreibt oder sowas und sagt, hey, ich habe eine tolle Idee, magst du investieren? Da antworte ich einfach nicht drauf, weil das ist so eine Zeitverschwendung.
Okay, das ist gut zu wissen. Albert, ich würde wieder an dich übergeben.
Ja, danke. Gut, ich würde jetzt gerne den zweiten Bereich hier unseres Podcasts einläuten, so nach dem Motto Eds Ratschläge für alle, die in seine Fußstapfen treten wollen. Ich meine, viel, viel haben wir ja schon besprochen, jetzt auch eben indirekt, dadurch, dass wir eben dich gefragt haben, wie du investierst. Also zwei Sachen möchte ich aber doch nochmal irgendwie rausnehmen oder drei. Ed, welche Eigenschaften, charakterlichen Eigenschaften, muss ich als Angel einfach mitbringen, unabdingbar?
Oh, ja, naja, wie gesagt, als allererstes ist wichtig, ist Geduld wichtig. Es ist auch wichtig, wie gesagt, diese Bereitschaft, sich im Hintergrund zu stellen. Also wenn ich jetzt in ein Startup investiere, ist es nicht meine Firma, ja, sondern ich bin nur der Investor. Und vor allem, ich muss sagen, also wie gesagt, dieses Thema so Hölle der Löwen und sowas. Manche Leute wollen Investor sein, weil die glauben, oh, dann kann ich zeigen, wie erfolgreich ich bin und wie schlau ich bin oder sowas. Mhm. Darum geht es wirklich nicht. Es geht wirklich darum, ich glaube, man muss sich als Dienstleister verstehen. Wie kann ich dieser Firma helfen? Ja, und einerseits helfe ich natürlich mit Geld, aber gerade für mich als Kleininvestor, ich habe nicht so viel Geld, vor allem im Vergleich mit VCs und sowas, die dann Unmengen da reinpumpen. Also ich kann ein bisschen Geld beitragen und ich kann mein Wissen beitragen und meine Ratschläge, aber und das muss ich dann machen und hoffentlich kann ich dabei helfen. Aber wie gesagt, es gibt unterschiedliche Strategien. Ich kann nur sagen, was ich mache und vielleicht haben auch andere Erfolg mit anderen Strategien. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man wirklich da investiert, wo man eine Idee, also wo man sich auskennt, also mit der Branche oder, also manchmal sehe ich zum Beispiel, dass Leute in Sachen investieren, nur weil die Firma zufällig aus der gleichen Stadt kommt oder sowas. Und da frage ich mich wirklich, macht das wirklich Sinn? Ja, weil vielleicht kann man damit Erfolg haben, aber es ist nicht meine Strategie. Also ich halte mich zurück und ich gucke, wo kann ich wirklich hoffentlich helfen.
Okay, na gut, das erinnert mich so ein bisschen, wir hatten jetzt im aktuellen Hamburger Abendblatt so eine nette Geschichte über einen kommenden finnischen Star-Dirigenten, irgendwie 27 Jahre, und dessen Mentor hat ihm dann gesagt, junger Mann, du als Dirigent, wie hat er das gesagt, sei hilfreich, aber stör nicht allzu sehr. Sozusagen, das ist die Aufgabe des Dirigenten. Und das scheint ja auch so ein bisschen deine Mentalität zu sein. Jetzt kommen wir gleich mal zur nächsten Frage, und zwar, du hast es ja schon angesprochen, die VCs, die Unmengen an Geld zur Verfügung haben. Was ist denn so die Spielklasse für uns Venture-Kapitalisten? Man liest ja natürlich auch immer, diese Firma hat wieder 10 Millionen Funding bekommen, die hat 100 Millionen Funding bekommen, Sand Hill Road rauf und runter. Aber was sind denn einfach so Beträge, mit denen ich sozusagen als Angel-Investor einfach rechnen muss? Also sagt es schon 10.000 bis 20.000 Euro, aber die Frage ist ja auch, die sich mir jetzt stellt, nehmen wir an, ich bin jetzt ganz am Anfang mit dabei, zwei Gründer und drei Blatt Papier für die Idee, ich gebe 10.000 Euro mit rein, es geht voran und irgendwann kommen ja weitere Finanzierungsrunden und dann möchte ich ja nicht unbedingt verwässert werden, dann müsste ich ja immer noch genug Kapital haben, um dann auch mitbieten zu können, oder habe ich da irgendwas falsch verstanden?
Ja, also letztendlich hängt das natürlich vom Vertrag ab, aber Standard ist, dass man die Chance hat, als ursprünglicher Investor hat man die Chance, seine Position zu verteidigen. Ja, also wenn ich in der allerersten Runde 1% der Firma habe, dann nimmt man zwei Jahre später, gibt es eine weitere Finanzierungsrunde, da habe ich dann die Chance, nochmal Geld reinzustecken zu dieser neuen Kondition, also zu der neuen Bewertung. um meine 1% zu verteidigen. Also ich habe die Option, das zu machen. Ich muss es natürlich nicht. Oft gibt es dann auch die Chance, schon auszusteigen. Ja, weil nehmen wir an, die anderen Investoren wollen mehr von der Firma haben, die Gründer wollen nicht so viel verkaufen. Dann oft hat man, wird man auch die Chance geboten, rausgekauft zu werden. Aber das hängt immer von der jeweiligen Situation ab. Aber es ist schon so, dass man, also wie wir schon vorhin besprochen haben, es gibt einige Firmen, die große Erfolge erzielen und damit verdient man das ganze Geld. Und viele werden pleite gehen oder sagen wir mal nicht große Erfolge sein werden. Und man verdient eigentlich sein Geld dadurch, dass man immer mit dabei bleibt. Das heißt, dass ich immer diese Chance benutze, um bei jeder Runde weiter mitzumachen.
Ja eben, man will ja gar nicht rausgekauft werden.
Je nachdem, wie viel Geld da im Spiel ist. Also natürlich, wenn ich bei einer Firma für am Anfang 10.000 reinstecke und das ist eine riesen Erfolg und bei der nächsten Runde muss ich irgendwie, keine Ahnung, 100.000 reinstecken, würde es mir schwerfallen. Ja, das ist nicht mein Spielfeld. Ja. Aber grundsätzlich sollte man schon damit rechnen, dass man die erfolgreich sind, wird man dann weiter mehr Geld reintun. Aber man ist nicht dazu gezwungen, natürlich. Das sind so die Sachen, die man mit der Zeit lernen muss und jede Situation ist anders. Das ist auch eine Sache, die es dann auch ein bisschen interessant und spannend macht. Es ist aber natürlich, wenn man online guckt und sowas, da liest man von dieser Firmen, die jetzt plötzlich 100 Millionen bekommen haben oder sowas. Das ist nach wie vor die Ausnahme. Ja, also das ist nicht normal. Es gibt viele, viele Firmen, die man auch als Erfolg bezeichnen kann, die nicht so große Finanzierungsrunden haben. Ja. Und vor allem für mich, wenn ich ganz früh am Anfang dabei bin, nehmen wir an, ich investiere 10.000 bei einer Firmenbewertung von 1 Million. Ja, also ich habe 1%. Yep. Und diese Firma später wird dann für, keine Ahnung, 20 Millionen verkauft. Ja, das wäre vielleicht für einen Großinvestor nicht genug oder kein Riesenerfolg. Aber für mich als Privatanleger ist das schon durchaus ein Erfolg.
Okay, verstehe. Gut, also wir reden hier einfach davon, dass man einfach so viel Geld haben muss, dass ein fünfstellige Summen, 10.000, 20 und dann vielleicht auch eben, wenn man in Folgerunden noch weiter investiert, 50, 60.000 in Summe nicht weiter belasten. Also das muss man einfach schon haben, nur um das mal ein bisschen eben abzugrenzen im Vergleich eben zu anderen Investments.
Ja, also viel weniger als das macht wenig Sinn, auch für die Firma. Ja. Also es lohnt sich nicht für eine Firma, Investoren zu haben, die 500 Euro reinstecken oder 1.000 Euro oder sowas. Das ist dann einfach sehr aufwendig, ohne viel Geld dafür zu bekommen.
Genau.
Also ich glaube, Mindestsumme ist schon 10.000, 20.000 wäre schon besser. Es gibt einige Investoren, die machen 50.000. Also es gibt auch oft Firmen, die sagen, okay, Mindestbeitrag ist 20.000 oder sowas oder 25.000. Kann auch vorkommen, einfach weil es sich sonst nicht lohnt. Man muss auch sagen, das Ganze ist zumindest in vielen Ländern deutlich einfacher und standardisierter geworden in den letzten 10 Jahren. Ja, also oft wird jetzt mit, leider glaube ich, ist das noch nicht so in Deutschland, aber zum Beispiel in England, da gibt es mittlerweile so viele Startups, also das sind absolut Standardverträge, die immer wieder benutzt werden. Das macht es deutlich einfacher für alle. Also dann sind die Anwaltsgebühren deutlich niedriger, die Investoren wissen, was sie haben, die Gründer wissen, was sie bekommen und es geht einfach viel schneller. Also es hilft eine kleine Firma überhaupt nichts, wenn die, um 250.000 Euro einzusammeln, 6 Monate dafür kämpfen müssen und 1.000 Investoren ansprechen müssen oder sowas, dann ist die Firma eigentlich schon tot. Es muss schneller gehen.
Okay.
Es muss schneller gehen.
Verstehe. Und jetzt vielleicht nochmal eine andere Frage. In Berlin kann man ja irgendwie sich nicht über die Straße bewegen, ohne irgendeinen Gründer zu treffen. Und die haben ja alle, wie ich mir habe sagen lassen, ihre ganzen Holding-Konstruktionen. Also sitzt da jeder irgendwie auf einem Stapel GmbHs, die er einander verschachtelt hat. Wie siehst du das denn als Angel? Soll ich jetzt sozusagen meine ganzen Investments über eine GmbH Limited oder ein anderes Investment-Vehikel halten oder einfach direkt sozusagen. Hast du da irgendwelche Erfahrungen oder ist das jetzt natürlich auch deiner speziellen Situation als Deutsch-Amerikaner, amerikanisch-deutscher geschuldet, dass da bei dir vielleicht manches anders läuft als bei Leuten, die nicht die amerikanische Staatsangehörigkeit haben und den amerikanischen Steuerfiskus am Hacken haben?
Ja, da sollte ich sagen, ich bin kein Steuerberater.
Nein.
Ich kenne mich da nicht so gut aus. Und wie du erwähnt hast, ich bin auch US-Amerikaner und darf jedes Jahr auch eine amerikanische Steuererklärung abgeben. Und das bedeutet, die Amerikaner sehen es nicht so gerne, wenn ich so ein Zwischenholding habe und sowas. Und deswegen mache ich das nicht. Ich investiere immer einfach direkt in meinem eigenen Namen. Was für einen rein deutschen Steuerzahler am vorteilhaftesten wäre, kann ich schlecht beraten. Also ich glaube, das hängt von der jeweiligen Situation ab. Ich würde das ist eine ähnliche Situation, wie wenn man jetzt in Immobilien investieren würde. Ja? Es gibt etliche verschiedene Strategien. Also man kann sich eine Wohnung kaufen und dann viel Geld dort investieren und das dann vermieten oder verkaufen. Man kann viele Wohnungen kaufen und vielleicht braucht man dann so ein Holding oder so eine Zwischenfirma. Man kann einfach Anteile an Immobilienfirmen kaufen. Es gibt viele verschiedene Strategien.
Gut, ich glaube, da ziehen wir uns einfach auf den Klassiker zurück. Wertes Publikum, nehmen Sie einfach entsprechende fachliche Beratung in Anspruch, weil ich denke, das bringt dir jetzt nicht viel. Du hast gesagt, wie du es machst. Ich habe sowieso keine Ahnung, weil ich es nicht mache. Also von daher, du hast es zumindest nicht ausgeschlossen, sagen wir mal so.
Ja, auf jeden Fall sollte man, bevor man überhaupt irgendetwas macht, sollte man sich beraten lassen. Das ist Und wie gesagt, erstmal würde ich grundlegend die eigene finanzielle Situation analysieren und wirklich sicher sein, bin ich bereit, jetzt Geld zu verlieren? Und zweitens, bin ich bereit, auch wenn es erfolgreich ist, dieses Geld nicht drauf zuzugreifen für über einen längeren Zeitraum?
Okay, genau. Das wäre eigentlich meine letzte Frage, die ich noch hätte, Ed, hier für diese Session. Was siehst du denn aus deiner ja dekadelangen Erfahrung jetzt? Welche Fehler machen eigentlich Anfänger immer wieder? Und was sind die größten Missverständnisse eigentlich zwischen Gründer und Investor, die immer wieder auftreten und immer wieder für Missstimmungen sorgen? Wo du, wenn du irgendwelche hoffnungsfrohen Neuinvestoren siehst oder Gründer, die das erste Mal gründen, wo du immer wieder typische Verhaltensweisen feststellst, wo du dir von Anfang an schon sagst, Leute, das wird doch schon wieder nichts. Das hat sich schon tausendmal nicht bewährt und wird sich beim tausendundersten Mal nicht bewähren.
Naja, ich glaube erstmal wirklich eine Firma zu finden, beziehungsweise Gründer zu finden, mit dem man gut und lange zusammenarbeiten möchte. Ja, also manche Leute, vielleicht entscheidet sich einer, ich habe jetzt einen Bonus bekommen von meinem Arbeitgeber und ich will jetzt schnell das Geld ausgeben und innerhalb von den nächsten 2 Monaten werde ich irgendein Startup finden, wo ich investieren kann. Das macht meiner Meinung nach wenig Sinn. Ja, also, sondern man sollte wirklich gucken, passen wir wirklich gut zusammen? Kann ich helfen? Wollen die Gründer meine Hilfe? Oder vielleicht muss man auch gar nicht helfen. Vielleicht wollen die Gründer überhaupt keine Hilfe. Das ist auch okay. Nur solange beide Seiten das so verstanden haben. Natürlich sollte man erstmal einen Grund haben, warum man investiert in dieser Firma. Also ist es glaubwürdig, dass diese Firma Erfolg haben kann? Ja, und oft investieren Leute, weil die angesprochen werden, fühlen sich geschmeichelt und dann sage ich, okay, ich mache da mit, ohne wirklich drüber nachzudenken, kann diese Firma überhaupt Erfolg haben? Also macht die Idee Sinn? Erfüllen die Gründer die Grundvoraussetzungen, um dieser Firma zu Erfolg zu helfen? Ja, das und dann letztendlich, wenn man, wie gesagt, wenn man ein Kleininvestor ist, das Wissen, ein Verständnis dafür zu haben, was ist jetzt meine Rolle, dass man sollte sich als, wie gesagt, als Dienstleister verstehen, der Firma hilft. Nicht, das ist nicht deine Firma, sondern du besitzt vielleicht nur 1% an dieser Firma, ja, und du bist Passagier, die Gründer fahren. Und du gehst mit auf diese Reise und hoffentlich kannst du dabei helfen, aber letztendlich bist du Passagier. Und dieses Verständnis muss man wirklich verinnerlichen, sagen wir.
Du hast ja eingangs schon gesagt, du findest Anlegen in ETFs ziemlich öde, aber es ist halt ziemlich einfach. Bei dem Angel Investing ist es natürlich deutlich schwieriger, aber man erlebt dafür auch sehr viel. Man lernt sehr viele Leute kennen. Was sind denn so Stories, die du aus den 12 Jahren jetzt mitgenommen hast, die immer noch in Erinnerung geblieben sind?
Ja, natürlich die Erfolge. Das sind die schönsten. Also wenn es gut klappt, ist das eine fantastische Sache. Also nicht nur natürlich, weil man dabei Gewinn macht, sondern weil man sehen kann, wie Gründer wachsen und auch teilweise wie Ideen, die wirklich am Anfang nur eine Skizze auf einer Serviette waren, wie die dann groß werden können und teilweise von Millionen von Menschen benutzt werden können und so, das ist fantastisch. Ja, also das ist, da hat man das Gefühl, ich habe mitgeholfen, die Zukunft zu gestalten. Ja. Natürlich gibt es auch Situationen, wo es nicht so gut lief, ja, wo es dann Streit gab. Also wenn man mit der richtigen Einstellung reingegangen ist, ist das nicht so schlimm, glaube ich. Wenn man gesagt hat, naja, wir probieren es und es hat doch nicht geklappt. Wo es einem traurig macht, ist, wo die Firma, wo es sehr nah dran war. Ja, also wo es aus irgendeinem Grund, zum Beispiel, ich war Investor bei einer Firma, die hatten, das war eine Technologie für Reiseseiten im Internet. Mhm. Ja, eine coole Sache, gute Technologie, guter Gründer und dann kam Covid. Ja, und innerhalb von einem Monat sind die Umsätze um 98% eingebrochen.
Und davon hat sich das dann auch nicht wiederholt?
Die Firma gibt es noch, die kämpfen immer noch. Also es kann noch ein Erfolg werden, aber natürlich das war ein harter Rückschlag. Und manche Leute und auch einer von den Gründern sind dann abgesprungen.
Ja.
Was auch nötig war, damit die Firma überhaupt überlebt. Aber das ist hart. Das ist hart. Aber gut, da wo es nicht geklappt hat, ich weiß nicht, das überwiegt nicht. Also was überwiegt, ist das Gefühl, die Erfolge. Und damit meine ich nicht nur finanziell, sondern auch Teil von einer Gruppe zu sein, die etwas erreicht hat. Das ist schon toll. Und ich glaube, jeder, der jemals bei so einem kleinen Startup mitgearbeitet hat, kennt dieses Gefühl. Also wenn diesen Durchbruch zu schaffen, das ist schon eine fantastische Sache. Also so dieses Wir gegen die Welt-Gefühl, das bleibt in Erinnerung.
Jetzt haben wir ja viel über deine Erfahrungen gesprochen. Wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer ein bisschen mehr erfahren wollen, gibt es denn da Medienempfehlungen, die du hast? Also Bücher, Twitter-Accounts, Webseiten, Videos, wo man lernen kann, wie man ein guter Angel-Investor wird?
Ja, wobei ich sagen muss, das meiste davon ist auf Englisch. Also vielleicht gibt es sowas auf Deutsch, aber das ist natürlich viel weiterentwickelt in Amerika oder jetzt auch in England oder beziehungsweise da kenne ich mich besser aus. Viele VCs schreiben jetzt oft auf Twitter oder auf ihre Firmenseiten oder Blogs und erzählen von ihrer Investition oder ihrer Strategie. Es gibt in Amerika eine Seite AngelList. Das kann ich jedem empfehlen. Das ist mittlerweile so eine Art Marktplatz geworden, wo es ist nicht wirklich Crowdfunding, aber es ist auch ein Marktplatz, wo Startups sich präsentieren können, um Angel-Investoren zu finden. Aber die haben etliche Inhalte, die alles Mögliche zum Thema Investieren erklären. Allerdings für Amerikaner, also was Steuern und sowas angeht. Aber die grundlegenden Strategien sind gleich. Ja. Also wie gründe ich ein Startup und wie finde ich die ersten Kunden und wonach soll ich als Gründer gucken, wenn ich meine Investoren aussuche und sowas. Übrigens, ich finde auch, das ist auch so ein Ratschlag, was ich vielleicht erwähnen sollte. Ich habe das Gefühl, in Deutschland viele Gründer wollen einfach Geld, also die brauchen Geld, um ihre Firma zu gründen, das ist klar. Und dann schauen die nicht so genau nach, wer sind diese Investoren? Möchte ich wirklich jetzt über Jahre hinaus mit diesen Investoren zusammenarbeiten und von ihm auch abhängen? Also möchte ich wirklich Teile meiner Firma an diesen Leuten verkaufen? Passen wir gut zusammen oder nicht? Insgesamt muss das alles, es ist schon viel besser geworden in Deutschland, die ganze Szene, aber es es kann noch besser werden da. Wir brauchen mehr erfahrene Investoren, wir brauchen mehr erfahrene Gründer, wir brauchen mehr Leute, die erstmal schon in Startups gearbeitet haben, die dann später ihre eigene Firma gründen. Und so entwickelt sich die Szene. Da ist Amerika natürlich, aber zum Beispiel auch England, Deutschland ein bisschen voraus.
Aber das kann sich ja noch entwickeln. Das braucht ja immer etwas länger bei uns.
Das kann sich hier noch entwickeln. Ich finde, es gibt viele Sachen, die man machen könnte, um das voranzutreiben, die ich mir wünschen würde. Also wie gesagt, ich lebte 10 Jahre in London und habe das alles mitverfolgt, als es da explodierte. Mhm. Und das lag ganz klar daran, dass es Steuervorteile gab. Als Investor hat man, wenn ich da 10.000 Pfund in eine Firma gesteckt habe, habe ich gleich im nächsten Jahr die Hälfte davon wieder als Steuergutschrift bekommen. Mhm. Und wenn diese Firma gewisse Kriterien erfüllte, was bei den allermeisten Startups so war, musste ich keine Kapitalertragssteuer zahlen, wenn die Firma verkauft.
Okay. Ja.
Und das führte dazu, also gerade in London gibt es extrem viel Geld aus der Finanzbranche und vieles von diesem Geld ist dann in Startups geleitet worden. Und deswegen gab es so viele Firmen in London. Übrigens auch teilweise mit deutschen oder auch ausländischen Gründern. Es ist einfach, oder war damals, also das war alles noch vor Brexit, aber es war einfach einfacher, da eine Firma zu gründen, als in Deutschland.
Ja, also in Deutschland ist alles komplizierter und das Thema Steuern, das ist hier auch schwierig. Ja. Also ich glaube, das wird tatsächlich noch länger dauern, weil mit unserem derzeitigen Bundeskanzler kann man da nicht viel machen und es gibt ja momentan auch ganz andere Probleme, die angepackt werden müssen.
Ja, aber es muss kommen, weil ob wir in Deutschland mitmachen oder nicht, wird die Zukunft erfunden. Die einzige Entscheidung ist, machen wir mit oder kaufen wir das aus Kalifornien ein?
Ja, aber hast du denn jetzt noch so ein konkretes Buch, was man für Angel-Investoren oder angehende Angel-Investoren empfehlen kann?
Ja, es gibt ein Buch, ich glaube, es gibt schon eine Version auf Deutsch, aber da gibt es in Amerika einen VC, Brad Feld heißt er, und schon sehr, sehr lange aktiv, seit 20 Jahren. Und er hat dann mehrere Bücher zum Thema Angel Investing geschrieben und auch dazu, wie man so eine Startup-Ecosystem entwirft und zum Wachsen bringt und so. Wie diese Bücher auf Deutsch heißen, weiß ich nicht, aber es gibt eins so VC-Deals oder sowas. Also die Links können wir dann bestimmt im Shownote mit einpacken.
Das machen wir auf jeden Fall. Super, dann erstmal herzlichen Dank von meiner Seite. Albert, ich würde dir jetzt das Mikro nochmal überlassen für deine letzten Worte.
Ja, danke erstmal, Ed, dass du für uns dabei warst. Ich fand es sehr spannend, sehr interessant. Und was ich eben mitgenommen habe, dass man in der großen, weiten Welt der Angels dann doch mit 10, 20, 30.000 Euro eben ein Kleinanleger ist. Aber ich finde es trotzdem schon eine ziemlich weite Demokratisierung, weil wenn man überlegt, zu unseren Zeiten, als wir anfingen da, ich denke mal um die Jahrtausendwende da mit Yahoo, da hätte man ja mit 10.000 Euro überhaupt nichts reißen können. Da war das Geschäft ja noch ganz anders. Und wie gesagt, ich bin auch ganz optimistisch, dass da die Zukunft erfunden wird, dass da immer neue Sachen entwickelt werden. Mein Startup bedeutet ja nicht nur irgendwas mit Internet. Wir haben ja hier auch die Startups da in dem ganzen Bereich der Landwirtschaft und in anderen Bereichen halt natürlich Biotechnologie und was immer man nimmt. Und letztendlich ist es ja so, dass, das Startup von heute ist ja sozusagen der Teilnehmer am MSCI World von übermorgen. Ja. Und von daher brauchen wir einfach diese Startup-Szene ganz, ganz dringend. Und ich finde es halt auch total spannend. Und wie du ja selber sagst, dieses Gefühl, wenn man was erreicht hat, wenn man einen Meilenstein erreicht hat, wenn eben aus einer Servietten-Idee dann tatsächlich Code geworden ist und dieser Code auch noch irgendwelche Kunden anzieht und man damit richtig ins Geschäft kommt, das ist halt mit wenig zu vergleichen. Das ist ganz klar. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es immer wieder Menschen gibt, die ein Startup gründen und immer wieder Menschen gibt, die Startups finanzieren, weil es ist halt einfach dieses einzigartige Ökosystem. Und von daher bin ich dir auch total dankbar, wie gesagt, dass wir das auch mal beleuchtet haben, jenseits von drögen ETFs oder fundamentalistischen Aktienanalysen. Und möchte damit eigentlich jetzt auch schließen, mich bei euch beiden bedanken und ich hoffe, dass du, der du hier zugehört hast bis jetzt, auch ein bisschen was hast mitnehmen können und sei es nur, dass du sagst, na, ich muss noch ein bisschen sparen, um da einzusteigen, aber vielleicht hast du ja auch Interesse, guckst dir mal die ganzen Shownotes an, die Ed uns hier bereitgestellt hat und ja, bist dann womöglich auch Investor, würde mich jedenfalls freuen. Ja, in dem Sinne, macht's gut, meine Lieben und danke, dass ihr dabei wart.
Ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und Ed, dir herzlichen Dank.
Vielen Dank, hat mich gefreut.